SWR 2 Zeitgenossen.
Herr Müller, ich bin kein guter Schauspieler, das möchte keiner sehen, haben Sie einmal gesagt. Intendant des Staatstheaters Mainz. Einst spielten Sie selbst leidenschaftlich gerne Theater, haben dann aber die Seiten gewechselt. Das Theater blieb jedoch Ihre Passion und neben den schönen Künsten, Theaterwissenschaften, Germanistik und Philosophie studierten Sie auch Betriebswirtschaft. Sie wollten nämlich lernen, wirtschaftliche Prozesse zu verstehen. Und nach Erfahrungen als persönlicher Referent des Intendanten Ulrich Schwab in Mannheim wurden Sie 2006 vom Fleck weg zum jüngsten Intendanten Deutschlands berufen, und zwar an das kleinste Theater Deutschlands in Oldenburg. Und 2014 folgte dann die Intendanz des Staatstheaters Mainz, die Sie trotz verschiedener Angebote von größeren Häusern bis Juli 2026 verlängert haben. Markus Müller, Sie stammen aus dem Allgäu, sind mit Kühen aufgewachsen und Ihr Vater war Skilehrer. Also wahrscheinlich eher auf der Piste als im Theater. Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal im Theater waren? Gab es da eine Initialzündung?
Also erstmal von meiner Seite auch einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen sprechen dürfen. Tatsächlich gab es viele Initialzündungen, aber zum Theater selbst bin ich eigentlich erst relativ spät gekommen, mit vielleicht 15. In unserem Heimatdorf in Altusried im Allgäu gibt es eine große Freilichtbühne mit 2.500 Plätzen, wo so die Freiheitshelden verhandelt werden, so Götz von Berlichingen, Wilhelm Tell, Andreas Rufer, Jungfrau von Orleans, also die Preisklasse. Das ganze Dorf spielt mit, also wie in Oberammergau, nur weltlich. Dafür eben alle 2, 3, 4 Jahre. Bei Jungfrau von Orle sind dann auch nochmal 80 Pferde oder 300 Schafe dabei. Und es gibt noch eine richtige kleine Theaterbühne, wo professionell angeleitet von Berufsregisseuren Amateure Theater spielen. Und da bin ich mit 15 irgendwann eingesprungen in einer Goldoni-Inszenierung Diener zweier Herren. Ich hatte nur, glaube ich, 6 Sätze und ich habe mit meinem Text immer schon angefangen, wenn ich noch gar nicht richtig durch die Tür war. Und man konnte also von den ersten Schritten ganz deutlich, wie Sie es gesagt haben, lernen, dass der Mann auf jeden Fall nichts für die Bühne ist. Trotzdem durfte ich noch für viele Jahre dann immer wieder mal im Amateurbereich spielen, später auch im Profibereich in Bamberg, da war ich Regieassistent am Theater parallel zum Studium und da gab es so wenig Schauspieler, dass teilweise die Regieassistenten dann auch richtige Rollen spielen mussten und ich kam sogar dadurch bis ans staatliche ukrainische Schauspielhaus nach Kiew, was gerade in diesen Tagen mir natürlich besonders intensiv in Erinnerung geblieben ist und ich habe das Plakat in kyrillischer Schrift auch gerade wieder aus dem Keller geholt aus aktuellem Anlass, weil es doch an eine ganz andere Zeit erinnert und mich sehr betroffen macht in diesen Tagen. Aber zurück zu den Anfängen. Ganz naiv als Allgäuer wusste ich gar nicht genau, was man eigentlich können muss, wenn man so in einem Theater eigentlich Spaß hat, die Fäden zusammenzuhalten. Und deshalb hatte ich schon in der Schule Deutsch- und Wirtschafts- und Rechtslehre als Leistungskurse und später dann eben die von Ihnen genannten Studiengänge, weil mich das immer interessiert hat, inhaltliches und künstlerisches Know-how zu kombinieren mit organisatorischem und strukturellem. Und das habe ich eben konsequent versucht weiter.
Bleiben wir noch mal kurz im Allgäu, Herr Müller. Und zwar in Kempten gingen Sie ja auch mit Michael Kobrin die gleiche Klasse. Er schreibt zusammen mit Volker Klüpfel die Kultkrimis, Kluftinger, vielleicht kennen Sie die auch. Und Sie sollen auch viele Partys zusammen gefeiert haben. Das waren sowohl die ersten Großevents im Partykeller Ihrer Eltern, die Sie organisiert haben.
Halleluja, Sie haben aber gut recherchiert. Jetzt, ich dachte, ich kann über die dunklen Kapitel irgendwie unauffällig hinweggehen, aber jetzt haben Sie mich eiskalt erwischt. Ja, tatsächlich hat mein bester Freund Volker Klüpfel und ein Schulfreund von mir, Michi Kober, die haben sich auch auf meinen Partys kennengelernt. Glücklicherweise war immer noch ein Stockwerk dazwischen bis zum Schlafzimmer meiner Eltern und als ab 15, 16 haben wir in dem Dorf, in dem es halt keine wirklichen Kneipen gab, haben wir dann eben selbst die Feiern veranstaltet. 46 im Jahr war so mal der Höhepunkt. Das heißt, meine Eltern mussten viel aushalten, vor allem meine Großmutter, die ihr Schlafzimmer daneben hatte, neben dem Partykeller, aber schon stark schwerhörig war, glücklicherweise. Und das waren auch sehr internationale Partys. Und ich erinnere mich noch an eine Feier mit den Austauschschülern aus Frankreich. Da, wo wir einen haben wir nicht mehr aufgefunden. Und am nächsten Morgen lag er aber neben meiner Großmutter im Bett. Und die hat es aber Gott sei Dank gelassen genommen. Der hatte wohl schon einen Tee und hat sich dann den nächstgelegenen Schlafplatz gesucht. Also es waren wilde Zeiten. Aber Sie merken an der Kakadu-Bar, das hat bei mir schon früh angefangen, wo wir jetzt ja auch gerade sind, die Leidenschaft, Theater und auch Austausch, Konsum zusammenzubringen. Und über diesen Kontakt eben sind eben Volker Klüpfel und Michi Kober zusammengekommen. Deswegen heißt der Sohn in ihren Krimis, in den Kruftinger Krimis, auch Markus, wie ich. Und aus einer kleinen Auflage in einem regionalen Verlag mit 1000 Exemplaren sind mittlerweile 7 oder 8 Millionen verkaufte Bücher geworden und viele, viele Wochen immer auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1. Von daher ist das eigentlich eine schöne Stiftung gewesen. Denn neben den Kuhglocken und der Heimat, den Theaterbühnen, ist das Allgäu jetzt also auch bekannt für die aufklärerische Arbeit des Kommissars Kluftinger.
Ihre Eltern haben Ihre Theaterambitionen aber nicht so wirklich unterstützt, oder? Sie wollten eigentlich, dass Sie was anderes machen, Tennis spielen, Klavier.
Alles das, was meine Eltern gut fanden, fand ich als Revoluzer automatisch immer uncool und völlig daneben. Das heißt, mein Vater war zwar nicht beruflich Skilehrer, sondern hat das nebenberuflich gemacht. Er war aber eigentlich ein richtiger Kaufmann oder ist ein richtiger Kaufmann, hat VWL und BWL studiert und war in und dachte, Theater ist eigentlich eher was, naja, fürs Hobby, aber dass man das dann zum Beruf macht, das war natürlich absolut ausgeschlossen, sich sowas vorzustellen. Deswegen habe ich es dann natürlich erst recht gemacht.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, in Bamberg haben Sie versucht, sich parallel zum Studium als Regieassistent zu probieren. War es das, was Sie damals wollten, also mit der Schauspielerei ja dann nicht so, Regie führen?
Also Regie führen klappt auf jeden Fall besser als Theaterspielen. Ne? Also selber zu spielen auf der Bühne, das braucht die Welt absolut nicht, wenn ich das mache. Ich habe auch schon viel inszeniert, auch schon vor dem Abitur, als erster Nicht-Berufsregisseur auch an diesem Theater meines Heimatdorfs. Habe auch meine Facharbeit im Deutschleistungskurs drüber geschrieben, über Romulus der Große von Dürrenmatt, wo natürlich dann, Sie erahnen es, auch einige lebendige Hühner auch auf der Bühne natürlich mitspielen müssen, wie man das bei Romulus der Große, der ja begeisterter Hühnerzüchter ist, wie das sie das auch braucht. Und die haben sich auch nicht leicht einfallen lassen, weil sie im Dunkeln Angst hatten, in den Zuschauerraum zu gehen. Das hat also relativ gut geklappt und alle Hühner haben die Produktion überlebt und landeten nicht im Kochtopf vom Koch Lucullus. Das war also auch von daher vom Tierwohl in Ordnung. Ich als Regisseur bin an sich dann, ganz, glaube ich, ganz guter Handwerker, aber ich finde, ich habe so viele begeisternde Regisseurinnen und Regisseure kennenlernen dürfen in den letzten Jahren, dass es für mich nie wieder den Ansporn gab, selbst zu inszenieren. Ich habe das gemacht, bis ich selbst in die Intendanz kam. Ich hatte im März 97 meine letzte Premiere als Regisseur in der Studiobühne am Eta-Hoffmann-Theater in Bamberg und hatte aber vorher gelernt, dass immer die Gefahr besteht, wenn man selbst Intendant ist. Ein Freund von mir sagt immer, ich bin so gerne am Theater, es wird so nett gelogen. Aber das hilft mir natürlich nicht als Regisseur, weil da brauchen Sie ein klares und ehrliches Feedback. Und wenn man Intendant an einem Haus ist und selbst inszeniert, kann man einfach nicht sicher sein, dass einem das Umfeld, die Kolleginnen und Kollegen wirklich ehrlich sagen, das, was du machst, ist nicht gut oder es ist Mittelmaß und das ist noch schlimmer als nicht gut. Und deswegen habe ich mir geschworen, dass ich das selber nicht mache, sobald ich in die Nähe der Intendanz kommen und das war dann am 1. April 97 in Mannheim der Fall.
Da waren Sie schon wieder der Jüngste.
Da war ich tatsächlich damals der Jüngste.
Persönliche Referent.
Referent von Ulrich Schwab. Also in der Intendanz in Deutschland war das aber relativ früh. Mhm.
Was haben Sie denn aus dieser Zeit mitgenommen aus Mannheim? Da haben Sie sich ja bis zum stellvertretenden Generalintendanten hochgearbeitet und haben eigentlich alles gemacht: Schauspiel, Oper, Tanz, Festivals.
Mannheim war eben genau das Haus, wo eine nennenswert große Opernsparte, Schauspielsparte, Tanzsparte und Kinder- und Jugendtheatersparte unter einem Dach war, unter einem Generalintendanten. Und das war natürlich ein fantastisches Haus, um in all diesen Sparten zu lernen. Und Sie kommen ja von der Peak auf, vom Tanz. Ich selbst hatte beruflich, bis ich nach Mannheim kam, mit Tanz und Oper nichts zu tun. Ich habe natürlich interessiert, mich in diesen Feldern auch als Zuschauer bewegt, aber beruflich war das Neuland. Und wir haben richtig schöne Festivals gemacht, haben spannend das Haus weiterentwickeln können und ich konnte meine Bauleidenschaft auch schon das erste Mal ausleben und zwar auf vielfältigste Weise.
Und auch die Logistik, ne? War das nicht da, wo Sie ein System entwickelt haben, besonders schnell Post zu verschicken?
Ah nee, das war schon in Bamberg.
Das war schon in Bamberg. Ne,
das lag daran, dass ja meine Eltern gesagt haben, Theater kann man kein Geld verdienen. Da habe ich gesagt, von euch nehme ich auch keins. Im ersten Semester habe ich noch die Wohnung bezahlt bekommen und dann habe ich aber mein Studium versucht selbst zu finanzieren. Und ich war ja nebenher Regieassistent und habe parallel studiert. Ich war von 8 bis 10 in der Uni, von 10 bis 2 im Theater, von 2 bis 6 in der Uni. Von 6 bis 10 haben wir natürlich wieder im Theater geprobt und nachts hatte ich dann Probenstart mit meiner eigenen freien Studententheatergruppe, dem Kanaltheater. Probenbeginn 23.30 Uhr bis morgens um 4 Uhr. Wer nicht dabei sein wollte, war nicht dabei. Und wir haben da schöne, spannende Produktionen gemacht, wie Tango von Rogek oder Fegefeuer in Ingolstadt von Marie-Louise Fleißer und haben das dann auch auf der Studiobühne im Theater auch gespielt. Und ich musste aber natürlich trotzdem versuchen, noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann habe ich eben ganz ungewöhnliche Wege gefunden. Wenn man mich so sieht, ich bin ja so eher der Spargel, aber trotzdem waren Klaviertransporte eigentlich sehr lukrativ. Das habe ich viel gemacht. Post verschicken, Plakate kleben, Kinderbetreuung während der Vorstellung.
Aber auch Sie haben ja mit den Kindern auch Stücke inszeniert, genau. So kleinere.
Ja, am Sonntagnachmittag konnten die Eltern die Kinder abgeben und dann habe ich am Sonntag, während die Eltern dann in der Nachmittagsvorstellung waren, habe ich eine Kurzfassung des Stückes mit den Kindern, die die abgegeben haben, erarbeitet. Aber die durften zwischen 2 und 12 Jahre alt sein und ich wusste ja nie, wie viel kommen. Und deswegen war das dann eine sehr lebendig transparente Textfassung und die Stücke waren dann auch oft sehr kurz. Manchmal habe ich Vorlagen genommen, es gab so ein Buch Bockstarke Klassiker und habe dann manchmal die als Vorlage genommen, manchmal selber einen Stoff erarbeitet und am Anfang kamen nur so ein paar versprengte Eltern und am Schluss kam eigentlich die gesamte Belegschaft nebenan in die Harmoniesäle im E.T. Hoffmann Theater und haben sich das alles nochmal angeguckt und fanden natürlich, weil es lauter Kinder waren, die Produktion mindestens so gut wie die im großen Haus und es war dann wirklich eine große Fanschar, aber die Kostümabteilung und alle fanden es nicht so super, weil ich natürlich dann immer rüber bin, habe je nachdem wie viele Kinder da war, den Fundus geplündert und danach sah es aus wie Harry, aber es war eine schöne Zeit.
Und also viel Energie, kaum Schlaf und insgesamt war Mannheim eine super Schule und danach ging es nämlich nach Oldenburg und da waren Sie schon wieder der Jüngste.
Da war ich
32, der jüngste Intendant damals Europas.
Wurde mir so erzählt, ja.
Herr Müller, gab es denn Vorbilder, an denen Sie sich orientiert haben, also andere Theatermacher, Klaus Peimann zum Beispiel oder so Größen?
Wenn dann lieber von dieser Größenordnung, dann eher Uli Kuhn, also Menschen, die stark inhaltlich geprägt sind und aber trotzdem ein sehr ganzheitliches Theaterverständnis nah am Menschen haben, nah an der Kunst. Aber trotzdem muss ja jeder seinen eigenen Weg gehen. Und ich war wirklich froh um die Anfrage nach Oldenburg. Können Sie sich das dann vorstellen? Grundsätzlich Oldenburg, ja klar. Gerne, grundsätzlich, wo ist denn das? Als Allgäuer lernt man ja nördlich der Donau, ist Nordbayern und danach ist gleich Norddeutschland. Von daher war eigentlich geografisch bei Heimat und Sachkunde zwischen Mannheim und Oldenburg kein Unterschied. Und das war aber eine tolle Zeit. Und das Kurioseste war für mich als Allgäuer, dass ich neben den Sparten Oper, Schauspiel, Tanz und Kinder- und Jugendtheater dann auch eine niederdeutsche Sparte hatte, also Theater auf Platt. Und das können Sie sich vorstellen, wenn da so ein Allgäuer kommt und dann auch für eine plattdeutsche Sparte verantwortlich ist, dass das natürlich sehr viele kuriose Momente bereithält.
Ja, wir haben in Oldenburg das ist die neue Sparte etabliert sozusagen als Allgäuer, das Kinder- und Jugendtheater aufgebaut. Der Tanz wurde da auch schon zum Publikumsrenner. Sie hatten damals schon Kontakt zu Sharon Ayal. Es gab eine neue Spielstätte und Sie haben Gelder besorgt. Das ist im Theaterbetrieb ja auch nicht ganz unwesentlich. Sie gelten auch heute noch als smarter Minimalist im schwarzen Anzug mit jugendlichem Charme.
Oh, danke. Oh, jetzt, ja. Was möchten Sie trinken?
Der gerne sämtliche Strippen zieht und man bezeichnet Sie auch gerne als Diplombettler. Sehen Sie sich auch so?
Naja, bisher wäre das in Mainz ja wirklich auch eine wichtige und gute Qualifikation gewesen. Aber jetzt, wo hier der Reichtum naht, braucht man diese Eigenschaften vielleicht nicht. Ich weiß das nicht. Wir versuchen eigentlich bei allem, was wir tun, auf Augenhöhe zu arbeiten und auch Menschen natürlich zu begeistern. Und das ist in Oldenburg gut gelungen. Das war auch in Mannheim schon recht gut gelungen. Und hier bin ich auch unheimlich dankbar für diese Partnerschaften, die entstanden sind.
Bleiben wir noch mal kurz in Oldenburg. Da ging ja besonders der Tanz auch durch die Decke. Und Tanzdirektor war damals schon Honne Dormann, den Sie auch gerne Ihren Außenminister nennen. Wie wichtig ist Ihnen denn bei allem Aufbruch die Kontinuität bei Ihrer Arbeit?
Honne Dormann ist tatsächlich natürlich eine Glücksfallbegegnung gewesen. Wir haben nämlich was gemacht, dass wir sagen, Qualität geht vor Geschwindigkeit und haben tatsächlich im ersten Jahr mit Gastspielen im Tanz gearbeitet und haben in aller Ruhe die Tanzsparte aufgebaut mit einem völlig neuen Modell, mit einem damals in Deutschland völlig einzigartigen Modell, dass man einen nicht choreografierenden Tanzdirektor hat, der kuratierend unterwegs ist, der versucht, die besten Choreografinnen und Choreografen zu finden, ein hochkarätiges Ensemble zusammenzustellen und eher ein Tanzkoordinator, ein Tanzmanager, ein Tanzermöglicher er ist. Und das war toll zu sehen, wie von den ersten zaghaften Schritten hin das zu einem fulminanten Gesamtereignis Tanz geworden ist. Egal, ob das jetzt Arbeit mit Sharon Eyal waren oder mit Guy Weizmann und Roni Hafer, die uns auch bis heute immer noch wieder mal begleiten, oder Kuhn Augustein. Es sind viele, viele Partnerschaften auch bei Choreografinnen und Choreografen entstanden, die bis heute entstehen. Und hätten wir zum Beispiel Sharon Eyal nicht so früh erkannt als erste überhaupt in Deutschland mit ihr gearbeitet und würde sie uns nicht so lange kennen, hätten wir heute keine Chance mehr, sie nach Mainz zu engagieren. Dass wir jetzt insgesamt 4 Neukreationen mit ihr machen konnten, die natürlich durch die Decke gehen. Und das ist aber ein ganz, ganz langer Weg gewesen. Die wichtigste Erkenntnis für mich ist natürlich, dass ich selbst zwar alles ein bisschen, aber nichts richtig kann. Aber wenn ich in jedem Bereich jemanden habe, der exzellent ist, dann kann, glaube ich, gemeinsam im Team sehr, sehr viel entstehen. Und dafür bin ich wirklich an jedem Standort dankbar.
Qualität geht vor Geschwindigkeit, sagt Markus Müller, Intendant des Staatstheaters Mainz, in den SWR 2 Zeitgenossen. Und jetzt bleiben wir auch direkt in Mainz. Jetzt sind wir im Staatstheater Mainz. Als Dezember 2012 klar war, Sie werden Intendant hier am Staatstheater Mainz, da haben wir noch am gleichen Tag telefoniert. Das war ziemlich unkompliziert, lief nicht über Anfragen, sondern SWR 2 bekam sofort ein Statement, ein kleines Interview. Und so blieb es auch die ganzen letzten 10 Jahre. Also Offenheit scheint auch Teil Ihres Erfolgs.
Also ein lustvolles, offenes Miteinander, neugierig zu sein auf den anderen, auf eine Stadt, auf Menschen, auf Strukturen, ist, glaube ich, unser Grundbestreben. Wir haben ja den Reichtum hier schon innerhalb des Hauses mit Menschen in 70 verschiedenen Berufen. Ich sagte es schon für Oldenburg, es gilt natürlich genauso für Mainz, hier auch aus 34 Nationen ganz selbstverständlich zusammenzuarbeiten und ein Klima der Vielfalt, der Neugier, der Offenheit zu leben. Und das ist was uns natürlich im Moment schmerzlich bewusst ist, wie wenig selbstverständlich das ist. Wir hätten alle nicht geglaubt, dass es jemals dazu kommt, dass wir diese weltoffene Struktur nochmal in Frage stellen müssen. Und von meiner Grundpersönlichkeit versuche ich immer, wann immer, aufgeschlossen auf Menschen zuzugehen und neugierig zu erspähen, wo könnten Potenziale sein. Und wenn man erstmal neu an einen Ort kommt, kennt ja jeder Einzelne Mainz, die Strukturen, Rheinland-Pfalz, das Theater, die Zusammenhänge besser als ich. Und von daher gibt es ja nichts Schöneres als spannende Begegnungen.
Was haben Sie denn erwartet außer der Mainzer Fastnacht und weinseligen Festen?
Also die Mainzer Fastnacht habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und ich war totales Greenhorn. Dann dachte ich, oh Gott, was mache ich denn da, dass ich da nicht so auffalle, dass ich keine Ahnung habe. Dann habe ich mir noch ein schwarzes Musketierkostüm ausgeliehen, weil ich dachte, mit schwarz, dunkel, da fällst du überhaupt nicht auf, da bist du dunkel, voll daneben, Totalkatastrophe, weil natürlich alle knallbunt waren und ich mit meinem schwarzen Musketierkostüm, erstens war es total albern, aber ich konnte dann die Texte relativ schnell, vor allem uiuiuiui, au und so weiter. Das lernt man dann, das kommt ja auch so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen inflationär dann dran. Mittlerweile habe ich daran aber an vielem auch Freude gefunden. Was Mainz wirklich ausmacht und was eben auch zu diesen Tagen immer deutlich wird, ist die Neugier, die Offenheit am Menschen. Den Ausschlag damals, ich hatte die Möglichkeit, nach München oder nach Mainz zu gehen. Warum ich nach Mainz gekommen bin, ist, weil die Menschen, wenn man nach dem Weg gefragt, sie mit einem mitlaufen, einem zeigen, wo es ist, weltoffen, interessiert am Menschen, kommunikativ, dabei immer geistreich. Es ist ein Ort, an dem wir uns hier wirklich allesamt sehr wohlfühlen.
Sie hatten ja auch immer die Mission, das Theater auch nach draußen zu bringen. Ganz früh Kooperationen mit den Schulen, mit dem King in Ingelheim, also präsent zu sein, in andere Orte zu gehen, in andere Spielstätten auch zu erkunden. Wo ist der Trick? Funktioniert das, dass das Theater dabei nicht die Inhalte abbaut? Also dass man nicht jetzt provinziell wird, nur weil man vielleicht in die Provinz geht?
Das ist natürlich eine Gefahr und deswegen gehen wir umgekehrt vor. Wir finden grundsätzlich, dass es dann Sinn macht, die Häuser zu verlassen, wenn wir dazu einen inhaltlichen Anlass haben. Wenn wir jetzt eben zum Beispiel in Dexheim bei Nierstein in der kalten Kaserne in einem völlig zerstörten ehemaligen Kasernengebäude, das zusammengefallen ist, dann den Monolog Gas gespielt haben mit Andrea Quirbach, den Monolog einer Mutter eines Selbstmordattentäters, dann hat das in der Infrastruktur, war das total eindrücklich, weil es ein Gebäude, man saß mittendrin in einem wirklich zerfallenen, zerstörten Gebäude, wo man die Brutalität und Brachialität nochmal ganz anders gespürt hat und das wirkte sehr authentisch. Oder wenn wir, wie Sie es ja auch miterlebt haben, zum Beispiel in der Christuskirche mit dem Tanz waren oder auch im Kloster Eberbach, dann haben wir dort ortsspezifische Inszenierungen entwickeln können, die so ihre Wirkungen eben nur an diesem Ort entfalten konnten. oder jetzt gerade unsere Produktion Rob im Leibniz-Zentrum für Archäologie, die gerade Premiere hatte.
Aufführungen Ihres Hauses seien gut, aber nicht so gut, dass man sie zum Berliner Theatertreffen einlädt. Das hat die Allgemeine Zeitung 2013 geschrieben, aber genau das ist passiert. 2017 wurde Traurige Zauberer, eine stumme Komödie mit Musik, eben zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Erstmals in der Geschichte des Mainzer Staatstheaters überhaupt hat es eine Produktion dorthin geschafft. Und das ist eine der besten Auszeichnungen, die es für das Schauspiel überhaupt gibt. Da gab es hier kein Halten mehr, oder?
Tatsächlich, als der Anruf kam, bin ich erstmal über den Schreibtisch gehüpft und bin sofort in die Probebühne gerannt. Wir haben alle Proben unterbrochen, alle lagen sich in den Armen und wir haben spontan bei mir zu Hause natürlich eine lange Party gefeiert. Es ist aber keiner bei irgendwelchen Nachbarn im Bett aufgewacht, wie damals bei meiner Großmutter. Aber ansonsten waren wir wirklich lange zusammen, weil das war natürlich für Rheinland-Pfalz das erste Mal in der Geschichte, dass eine Produktion zum Theatertreffen eingeladen war. Dieses Gefühl auch für Schauspielerinnen und Schauspieler, dann so einen Erntemoment zu erleben, da zu sein. Und diese Momente sind wirklich unbeschreiblich. Für die Tänzer ist das zum Beispiel gerade vergleichbar, wenn man dann unterwegs sein kann und international auf Tour gehen kann. Und jetzt diese Chance, dass wir ab Ende September eben in, man kann es heute kaum mehr glauben, ne, im Bolschoi in Moskau noch Ende September getanzt haben und alle Tänzerinnen waren an einem Sehnsuchtsort und dachten, boah, das ist die wichtigste und größte Tanzstätte, die es weltweit gibt. Und dann Oktober, 5 Tage in Paris, in Belgrad, Bratislava, Budapest, London, Berlin, jetzt zuletzt gerade in Rom, nächstes Jahr geht es nach New York. Das sind so tolle Entwicklungen, deswegen sind natürlich die Tänzerinnen und Tänzer hier auch an einem Sehnsuchtsort angekommen. Wir haben 4 Tänzerinnen und Tänzer werden am Ende der Spielzeit uns jetzt verlassen. Wir haben ausgeschrieben und wir haben 1300 Bewerbungen. 1300 professionelle Tänzerinnen, alle mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung aus der ganzen Welt, die sagen wollen, ich möchte zu Tanz Mainz kommen. Dass das möglich ist, so eine Begeisterung auszulösen, dafür sind wir wirklich sehr dankbar.
Tanz Mainz hat ja auch mit Sharon Ayal dann den Faustpreis gewonnen. Das ist ja auch ein sehr bedeutender Preis. Also diese Preise sind wahrscheinlich auch motivierend dann für die ganze Kompanie. Welche Bedeutung hat für Sie denn überhaupt die Sparte, die an vielen Theatern, auch kleineren Theatern manchmal so ein bisschen hinten runterfällt, die Sparte Tanz?
Eine immense, natürlich. Wir alle Produktionen sind uns gleich wertvoll und wichtig und alle Sparten sind wichtig. Wir machen keinen Wettbewerb zwischen den Sparten, aber natürlich ist die Internationalität, die Tanzsparte ja schon per se lebt, weil die Tänzerinnen und Tänzer aus all den Nationen kommen und die Kompaniesprache Englisch ist. Die Tanzsparte hat tatsächlich über die Verknüpfung der eigenen Produktionen auf diesem hohen Niveau, das hat so eine Euphorisierung ausgelöst in der Stadt, dass wir ja tatsächlich, wir haben jetzt glaube ich Soulshine über 70 Mal gespielt, alle Vorstellungen ausverkauft, alle Vorstellungen stehende Ovationen, bei Promise ist es ähnlich. Sicherheitshalber hatte ich mit Sharon mir die Rechte bis 2026 gesichert für beide Stücke schon vor Jahren. Das werden wir endlos spielen, wir werden diese Produktion nie abspielen, solange ich hier bin. Auch wenn sich natürlich Tänzerinnen und Tänzer dann hin und wieder mal austauschen und neue hinzukommen, geht der Geist doch immer weiter. Und das ist was ganz Tolles, dieser Company- und Ensemble-Geist, der sich in der Tanzsparte einstellt, weil das von den jungen, von den erfahreneren Tänzerinnen und Tänzern weitergegeben wird an die Nächsten. Das ist was, was wir versuchen, wirklich eben mit guten Rahmenbedingungen und hoher Wertschätzung zu begleiten, indem wir auch gucken, dass auch die Gesundheit, die Physis, die Physiotherapie mitkommt. Ich habe gerade unten, als ich reingekommen bin, die Kollegin sitzen, sehen, die dann auch als Coach immer wieder mithilft, die Themen, die es in der Company gibt, auch zu besprechen, weil es sind ja oft ganz unterschiedliche Strömungen, Herausforderungen im Moment. Zusätzlich natürlich noch, wir haben eine ukrainische Tänzerin und mehrere russische Tänzerinnen und Trainingsleiterinnen. Da ist ganz viel Belastung und Druck und das versuchen wir eben, dass wir Tanz ganz ganzheitlich sehen und dass wir jeden Einzelnen, der in dieser Sparte arbeitet, spüren lassen, dass uns ihre Lebenszeit, die sie investieren und die berufliche Lebenszeit ist ja für eine Tänzerin oder einen Tänzer sehr kurz. Das sind, wenn es gut kommt, 15 Jahre, 17 Jahre, dann ist auf jeden Fall nach Ende der Ausbildung der Körper wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, das weiterzuführen. Und man geht ja danach nicht in Rente und man hat vor allem auch nichts angespart. Und wir müssen dann auch eine Transition schaffen, also einen Übergang in einen anderen Beruf, was uns, glaube ich, auch in den letzten Jahren für alle Tänzer und Tänzer gelungen ist, die das auch mit uns gemeinsam machen wollten, die also nicht in eine andere Kompanie gewechselt sind, sondern Und auch jetzt wird das der Fall sein, dass Tänzerinnen und Tänzer eben so langsam rausgleiten, die Produktion mit Charon noch weiter tanzen, aber nichts Neues mehr machen und eben in andere Berufe gehen. Also es sind sehr vielsichtige Einzelmaßnahmen, an denen man dann ablesen kann, dass uns die Arbeit jedes Einzelnen wertvoll und wichtig ist. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet, dann kommen hoffentlich noch weitere Sternstunden zusammen, wie wir das eben gerade mit den Arbeiten von Charon sehr stark hatten.
Sie haben von Anfang an auf zeitgenössischen Tanz gesetzt, also kein klassisches Ballett, kein Dornröschen, kein Giselle. Es gibt bestimmt auch Menschen, die das auch gerne mal sehen möchten, die müssen dann aber woanders hingehen.
Eindeutig, so ist das. Sie sind herzlich eingeladen, sich auf was Neues einzulassen, aber wir machen ausschließlich zeitgenössisches Tanztheater, haben natürlich aber auch gewonnen, ne? Dadurch, dass ja fatal falsche Entscheidungen getroffen wurden, zum Beispiel an Standorten wie in Köln und Bonn, wo es keinen eigenen Tanz mehr gibt, in Frankfurt durch die Kombination damals unter Foresight entstanden und den beiden Folgechoreografen so aufrechterhalten, Frankfurt-Dresden zu kombinieren, bedeutet ja auch für die Stadt Frankfurt weniger Präsenz. Dann ist noch das Hessische Staatsballett entstanden, wo dann ja auch wieder eine Kompanie zum Opfer gefallen ist. Zwar eine große, aber es ist das Hessische Staatsballett aus Wiesbaden-Darmstadt. Es gibt viel zu wenig Tanz im Rhein-Main-Gebiet und wir setzen eben auf absolut nur auf zeitgenössisches Tanztheater, Tanz-Tanz-Konzept, Tanz-Tanz-Theater, also schon ein gewisses Spektrum, sehr unterschiedlich, aber eben nur Neukreationen. Alles, was wir machen, entsteht mit dem Ensemble auf Augenhöhe, nur für uns und mit unseren Tänzerinnen und Tänzern. Und wer was anderes sehen möchte, ist herzlich eingeladen, auch woanders Theater zu gucken, aber wir wollen da schon diese klare Linie haben und das werden wir auch nicht aufgeben, auch wenn vielleicht der eine oder andere sagt, ich hätte gern die von Ihnen zitierten klassischen Ballettaufführungen, kann man schön finden. Da sind wir komplett offen, wenn jemand das toll findet, aber wir möchten es nicht veranstalten.
Es gibt zu wenig Tanz im Rhein-Main-Gebiet, sagt Markus Müller, Intendant des Staatstheaters Mainz in den SWR 2 Zeitgenössen. Wenn wir gerade bei der Bewegung sind, Herr Müller, vielleicht ein kurzer persönlicher Einschub. Sie joggen ja auch gerne und regelmäßig und ich habe gehört, dass Sie da auch, sind Triathlon-Fan und dass Sie so Teambesprechungen auch gerne mal beim Joggen durchführen.
Absolut. Mein Geschäftsführerkollege, der war früher mein langjähriger künstlerischer Betriebsdirektor und Prokurist, dann ist jetzt mein Kollege in der Geschäftsführung. Wir machen unsere Schulfixe laufend dienstags und früher montags, aber jetzt hat meine Tochter später Schule montags, deswegen jetzt dienstags und freitags geht es los, sobald sie aus dem Haus ist und dann wird laufend am Rhein werden die Themen besprochen und immer einer muss festhalten, was wir besprochen haben hinterher. Aber das ist total gut, gesund an der frischen Luft. Wir machen das auch bei Wind und Wetter. Man darf nicht absagen, man kann nur verschieben und wer nicht kann, muss einen Ersatztermin finden, aber absagen ist nicht möglich. Das ist auch wichtig zur Gesunderhaltung, weil wir arbeiten viel und somit ist man draußen an der frischen Luft und bewegt sich. Es reicht ja nicht. Ich muss schon noch ein bisschen mehr machen. Aber die zwei Ankertermine gibt es auf jeden Fall. Früher habe ich auch mit meinem technischen Direktor das immer noch gemacht, dann mittwochs. Der ist nach Berlin gewechselt ans Gorki und jetzt passt das nicht mehr. Und der Nachfolger lebt tatsächlich noch in Wiesbaden. Aber hat für sich ja schon die einzig richtige Entscheidung getroffen, nämlich von Wiesbaden nach Mainz ans Staatstheater zu wechseln. Und vielleicht kommt der nächste Schritt dann auch noch. Aber bisher wollte er sich noch nicht fürs Laufen begeistern lassen. Vielleicht klappt das noch.
Wenn wir jetzt so in den SWR 2 Zeitgenossen miteinander sprechen, hört sich Ihr Theaterleben irgendwie ziemlich perfekt an. Gab es denn auch mal Tiefschläge, Tiefpunkte zwischen den ganzen Höhenflügen?
Absolut. Wir sind das Tollste am Theater ist ja die Möglichkeit des Scheiterns. Und das tun wir auch immer wieder, auch mit Leidenschaft. Aber es tut jedes Mal wahnsinnig weh. Aber natürlich, wir machen ja alles, was wir machen, machen wir so nur einmal. Wir machen nur Prototypen. Und in der Industrie würde man damit total baden gehen, weil damit kann man natürlich kein Geld verdienen. Aber wir wollen ja auch gar nicht Geld verdienen, sondern wir wollen möglichst viele Menschen für Kultur, Kunst und Kultur begeistern. Und da ist das ganz notwendigerweise auch manchmal so, dass manche Prozesse, in die man unheimlich viel investiert, scheitern. Und das Wichtigste, was man machen muss in meinem Beruf, ist, nicht schon mit einem Kompromiss anzufangen oder eine vermeintlich sichere Entscheidung zu treffen. Jetzt mache ich da mal den Klassiker und nehme einen schönen etablierten Regisseur oder Regisseurin. Das ist eine sichere Sache. Das gibt es Gott sei Dank nicht am Theater. Es gibt keine sicheren Wege zum Erfolg und es gibt auch diese Abkürzungen nicht. Und deswegen animiere ich immer alle in unserem Team, die zusammen an Spielplänen mit mir denken, lass uns konsequent und klar sein in der Stofffassung, lass uns was riskieren und lass uns eine Dringlichkeit des Stoffes auch spüren lassen, unser Publikum. Und dann führt das halt hin und wieder vielleicht auch zu einer Irritation. Aber wenn es gut läuft, kommt eben auch wirklich ein Glücksfall dabei raus. Und da ist die ganze Bandbreite zu spüren. Und deswegen, also es klappt bei Weitem nicht alles, was wir tun. Aber der Trend scheint zu stimmen. Und vor Corona hatten wir eine ganz gute Phase, dass wir 4,5 Jahre lang die höchsten Besucherzahlen, Einnahmen und Auslastungen seit Bestehen des Hauses hatten, also 4,5 Rekordjahre, dann kam die große Zäsur. Das heißt, es erwartet gar niemand, dass alles immer nur großartig ist, wie es Theater ist. Und man hat sowieso ja die Situation fast immer im Theater, dass man in einer Veranstaltung sitzt und der eine findet es ganz toll und der andere kann damit gar nichts anfangen. Deswegen, man kann es dem Publikum sowieso nicht recht machen. Deswegen sollte man es auch gar nicht versuchen, sondern der Kompass sollte sein, ein klares Qualitätsbewusstsein und eine Lust an einer ernsthaften, tiefen Auseinandersetzung und im Anschluss dann eben Diskursräume, so wie hier, dass man dann ja auch trefflich drüber streiten kann. Wenn man überhaupt nicht einverstanden ist, kann man sich ja hier in der Kakadu-Bar dann auch bei einem guten Glas Wein nochmal treffen und richtig auch in die Haare kommen. Und das machen die Menschen auch leidenschaftlich gerne, seit sie es wieder dürfen, weil das natürlich am meisten gefehlt hat in den vergangenen 2 Jahren, die Möglichkeiten gemeinsam zu erleben und sich darüber dann auch auseinanderzusetzen.
Herr Müller, ich glaube, jeder hat es jetzt hier gemerkt auch. Sie stehen für eine ganz klare Haltung, für Werte wie Freiheit, Demokratie, Humanismus, auch in gesellschaftlich bewegten Zeiten. Jetzt gerade hängt ein Banner vor dem großen Haus des Staatstheaters. Krieg soll verflucht sein, steht darauf. Und Sie reagierten auch auf den Ukraine-Konflikt sofort mit einem Diskussionsabend. Im Mittelpunkt die Frage, was kann ein Theater tun gegen die fürchterlichen Ereignisse mitten in Europa? Was können Sie tun, Herr Müller?
Ja, wir merken natürlich in diesem, ich hatte das ja am Anfang unseres Gesprächs schon mal angedeutet, natürlich hat niemand von uns hier eine Antwort, eine tragfähige Lösung für all diese schrecklichen Probleme, die in dem Zusammenhang mit dem Angriffskrieg eines Despoten stehen. Wir können Angebote machen zum Dialog, zum Austausch, haben das hier in der Bar gemacht, auch im das Orchester hat das auch durchgeführt, dass man ein Konzert veranstaltet hat, auch mit einer ukrainischen Komposition. Man kann Spenden sammeln, man kann bewusst machen, wie wichtig eine freiheitliche, aufgeklärte Gesellschaft ist und wie wichtig eben gerade die Orte sind, an denen das wirklich gelebt werden kann. Und wir hatten oft gesagt, Mensch, kannst du jetzt einfach weiter Theater spielen? Ich glaube, man muss weiter Theater spielen und man muss, und wir, was ist man, wir empfinden das ganz stark, dass wir natürlich ohnehin von unserer Grundansatz von Theater machen wir jetzt ja eh nicht nur die Schenkelklopfer, Komödie, Operette und Musical, sondern sind ja ein sehr zeitgenössisches Theater mit einer sehr großen Bandbreite an Stoffen. Und man muss, wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, für diese Orte zu kämpfen. Und wir wollen aber im Kontext möglichst viele Angebote schaffen, sich auszutauschen. Und wir leider haben wir nichts richtig Kluges dem entgegenzusetzen. Wir haben natürlich, hirnt man wie jeder wahrscheinlich zu Hause am Küchentisch, in der Arbeit, in der Familie, unter Freunden, überlegt, was kann man tun? Natürlich kann man ganz praktisch versuchen, wir überall zu unterstützen und Hilfslieferungen und Leistungen zu erbringen. Aber es ist doch immer nur ein kleiner, überschaubarer Impuls, den man geben kann. Aber wenn wir den nicht geben und nicht mit aller Überzeugung an unseren aufklärerischen Theatermomenten festhalten, dann haben wir ja schon von uns aus klein beigegeben und das dürfen wir natürlich nicht.
2015 war das, glaube ich, da hat ein 120-köpfiger Chor des Staatstheaters, also von Mitarbeitern, auf dem Balkon gestanden und Ode an die Freude gesungen, während die AfD unten auf der Straße war und eine Kundgebung unter dem Motto Asylchaos stoppen abhielt. Sie bekam dann eine Anzeige von der Polizei, aber in sozialen Netzwerken, da kam das ziemlich gut an.
Das waren tatsächlich dadurch, dass wir haben das ja aus einem inhaltlichen Impuls, Menschen aus allen Abteilungen, es waren auch Kinder mit dabei, aber es waren überwiegend Mitarbeitende aus allen Sparten, aus allen Bereichen, Verwaltung, Technik, Kunst. Und die hatten alle den Impuls, wir können das nicht geschehen lassen. Dieses Weltbild, das so diametral unserem entgegensteht, diesen blanken Unsinn vor unserem Haus erzählen zu lassen, das kann man nicht aushalten. Deswegen haben wir die Fenster geöffnet und haben die Europa-Hymne gemeinsam gesungen, was man in meinen Augen auch darf an einem Theater und in solchen Momenten auch muss. Und wir waren überrascht, dass durch diese Anzeige, die ja erst von der Polizei und danach erst von der entsprechenden Partei kam, dass das natürlich solche Wellen geschlagen hat. Das war also meine erste Live-Schalter in der Tagesschau, dass ich sowas mal machen darf, wusste ich auch nicht. Also plötzlich hatten wir eine große mediale Aufmerksamkeit, aber auch natürlich eine kraftvolle Gegenbewegung. Also es wurde jetzt ja nicht überall gefeiert, sondern man wurde auch bedroht. Ich habe meine Tochter auch eine Zeit lang bei ihrer Mutter wohnen lassen, die ja im ersten Wohnsitz bei mir lebt. Und weil das schon krass war, was da auch sich dann teilweise zu Hause abgespielt hat und wer dann bei mir vor der Tür stand und was man an Bedrohungen und Anfeindungen bekommen hat, auch von älteren Personen, nicht nur von jungen, schrägen Personen. Ich wurde auch ein bisschen angespuckt, zum Beispiel von Abonnentinnen und Abonnenten, die sagen, also es gibt ja ganz unterschiedliche Haltungen, aber unsere ist klar und ich freue mich, dass das Haus so stark dahinter steht und das gilt ja für jeden politischen Moment und Theater ist per se politisch. Theater muss politisch sein, nicht parteipolitisch. Aber wenn eine so diametral unseren eigenen Überzeugungen widersprechende Haltung geäußert wird, dann kann man nicht anders, als mit unseren Mitteln dagegen anzugehen. Das würden wir auch immer wieder machen. Die Anzeige ist dann ja irgendwann, also das Verfahren ist irgendwann eingestellt worden. Aber es wurde auch ganz viel schon, gab auch ganz viel Spendenbereitschaft. Und ich freue mich, dass wir ja jetzt bei all diesen schrecklichen Ereignissen, die eben ansprachen im Zusammenhang mit der Ukraine, dass jetzt eine große Offenheit auch für die Flüchtenden und da ist. Das kann auch sicher zum Teil auch mit Herkunft zu tun haben, dass da eine leichtere Toleranz oder eine größere Toleranzschwelle für Menschen da ist, was mich natürlich auch wieder ein bisschen erschüttert, weil grundsätzlich muss man natürlich jeden unterstützen in solchen Situationen, unabhängig, wo er herkommt und was er glaubt, wie er aussieht und was er denkt. Aber trotzdem ist das sehr beruhigend und toll, dass man jetzt bei den aktuellen Demonstrationen und Kundgebungen bei uns vorm Haus, wo das Banner "Der Krieg soll verflucht sein" mit dem Text, den Mutter Courage spricht, die ja auch erst eine Krisen- oder Kriegsgewinnlerin ist und versucht eigentlich das Beste aus dem Krieg erstmal rauszuholen und darüber alles verliert. Krieg ist immer eine katastrophal falsche Antwort auf Probleme, auf Herausforderungen, die sich stellen. Und deswegen bin ich froh, dass wir im Moment gegen niemanden ansingen müssen, sondern miteinander versuchen können, wie kann man diese schreckliche Situation in ganz kleinen Kreis vielleicht doch ein bisschen lindern.
Die andere Krise war die Corona-Krise und das Theater. Die Theaterszene hat es nicht wirklich leicht gehabt in der Pandemie. Es gab den ganz langen Lockdown. Sie haben aber immer weiter geprobt und Sie kamen dann mit, ich weiß nicht wie vielen Premieren, Uraufführungen und so dann aus dem Start und an den Start wieder und haben es tatsächlich geschafft, mit einem besonderen Konzept mit der Uniklinik in Universitätsklinik Mainz Konzept erarbeitet, dass hier eine eigene Teststation ist, das besonderes Belüftungskonzept und so. Das ging dann alles auch sehr schnell, sodass danach eigentlich jetzt wieder alles normal laufen kann.
Vom gesunden Menschenverstand hatten wir gedacht, wir müssen darauf setzen, dass die Luft im Haus gut ist. Und ich habe im Winter dann schon umgestellt auf 100% Außenluft. Und wir haben dann auch im ersten Sommer auch unsere Lüftungsanlagen umgebaut, sodass die so leistungsfähig sind, dass sie auch im Hochsommer und im Winter das verkraften können, mit 100% Außenluft zu arbeiten. Weil im Winter müssen sie natürlich eine starke Heizleistung haben. und im Sommer eine starke Kühlleistung. Das heißt, wir haben hervorragende Lüftungsanlagen, unter Zuluft unter jedem Sitz und oben die Abluft, sodass eigentlich zu jeder Zeit ein Theaterbesuch sehr sicher war. Und durch die Kombination und die vielen Schulungen, die wir auch hatten mit Dr. Kohn von der Unimedizin, dem Hygieniker dort und vielen, vielen Partnern, auch dem Gesundheitsamt und den Virologen, ist tatsächlich ein Konzept entstanden, das uns dazu gebracht hat, dass wir mit den jeweils angepassten Maßnahmen keine Ansteckung hatten. Die längste Schließzeit waren mal 7 Monate, das war schrecklich, weil nur zu proben ist wirklich sinnfrei. Spielen vor Publikum, das macht erst richtig froh.
Und Theatertage machen besonders froh. Dieses Jahr feiert nämlich Rheinland-Pfalz das 75-jährige Landesjubiläum und auch die rheinland-pfälzischen Theatertage, die in diesem Jahr vom Staatstheater Mainz ausgetragen werden, nehmen auf das Jubiläum Bezug. Eingeladen sind Ensembles aus den angrenzenden Ländern, aus anderen Städten in Rheinland-Pfalz. Was bedeutet so ein Jubiläum für ein Haus wie Ihres?
Besonders wichtig ist an diesen Theatertagen für uns, dass es natürlich wieder ein Austausch- und Begegnungsort ist. Das, was ich eingangs sagte, dass man auch neue Personen, neue Menschen, neue Strukturen kennenlernen kann, ist gerade in so Festival-Momenten natürlich total gegeben. Bei den Theatertagen Rheinland-Pfalz kommen ja die Kolleginnen und Kollegen aus Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Mainz zusammen in allen Sparten. Wir haben auch hier in der Kakadu-Bar zum Beispiel einen großen Company-Tag gemacht, wo sich alle Tänzerinnen und Tänzer der 4 Standorte untereinander getroffen haben. Wir haben den mit Festivalleiter Jörg Vorhaben hat vom Konzept her gesagt, wir lassen uns den Blick noch ein bisschen weiten und lassen uns nicht innerhalb Rheinland-Pfalz bleiben, sondern lassen uns unsere angrenzenden Nachbarn aus Belgien, aus Frankreich, aus Luxemburg mit hinzunehmen und mit denen gemeinsam hier ein Festival veranstalten. Das aber auch ausgelöst dadurch, dass er am Anfang des Festivals der dann auch der Else Lasker Schülerpreis verliehen wurde, der sich ja an zeitgenössische Dramatik richtet, dass wir eben das Festival auch total zeitgenössisch ausrichten. Das heißt, nur deutsche Erstaufführungen, Uraufführungen, Neukreationen zeigen, um auch das Innovationspotenzial von Rheinland-Pfalz und den Theatern, die ja überall leistungsfähig sind, auch wenn sie im deutschen Vergleich zu den Kleinsten gehören. Wir sind ja nach wie vor auch als Staatstheater Mainz das zweitkleinste Mehrsparten-Staatstheater in Deutschland, also zumindest in den alten Bundesländern. An so einem Ort wie Mainz dann diese Tage feiern zu dürfen, die heute am Samstag ja jetzt auch zu Ende gehen. Also wer spontan noch Lust hat, kann noch die letzte Vorstellung natürlich noch erleben, noch ein unauffälliger kleiner Werbeblock.
Was ist denn Ihr persönliches Highlight?
Ich kann sagen, was mit die schönsten Momente waren, nämlich die, wo ich verirrte Persönlichkeiten im Haus, die einfach, obwohl wir überall Schilder hingehangen haben, die nicht mehr weiter wussten, dann auffinden und wir gemeinsam das zum Anlass nehmen konnten, dann noch ausgiebig noch in der Kantine zusammenzusitzen und über die Vorzüge des Mehrsparten-Repertoire-Theaters zu diskutieren. Das ist eigentlich immer das Schönste, wenn ein Diskurs dabei ist und wenn man dann noch jemanden errettet hat davor, irgendwann in vielen Jahren irgendwie vom Hausmeister im Untergeschoss wieder gefunden zu werden. Da konnten wir das Überleben auch wirklich ausgiebig bei Riesling begießen.
Ein Blick in die Zukunft. Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Theaterlandschaft verändern?
Man muss, glaube ich, kein Prophet sein, dass die Rahmenbedingungen, weil die Kultur ja immer zu den freiwilligen Ausgaben gehört, dass es die Kultur nicht leicht haben wird, vor allem wenn die Schuldenbremse wieder greift. Ich glaube, wir können aber nicht mit einer defensiven Haltung gewinnen, sondern wir müssen mit all dem punkten, was Theater ausmacht. Wir sind zutiefst analog. Man muss sich physisch versammeln. Wir merken gerade in diesen Zeiten, wir haben es zweimal heute im Laufe der Sendung angesprochen, wie schnell ganz grundsätzlich es auf dem Spiel steht. Und eine aufgeklärte Gesellschaft, die miteinander im Diskurs ist und die Komplexitäten und Widersprüchlichkeiten zulässt und die nicht mit einfachen Antworten sich zufrieden gibt, das glaube ich, dass die Gesellschaft das mehr denn je braucht. Und deswegen wird Theater auf jeden Fall überleben. Und es gibt guten Grund, nicht nur in Rüstung zu investieren, um uns zu wappnen für die Zukunft, sondern auch in Kultur.
Letzte Frage, Herr Müller. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? In Mainz?
Ich bin unheimlich gern in Mainz. Ich habe jetzt Vertrag bis 2026. Den werde ich mit Leidenschaft und Lust erfüllen. Und wenn man weiß nie, was die Zukunft bringt, das müssen ja andere mitentscheiden. Aber im Moment kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, woanders zu sein. Es gibt immer wieder Anfragen, was die persönliche Eitelkeit natürlich auch ein bisschen befriedigt, weil man sich da ehrlich gesagt schon freut, wenn auch große Häuser anfragen. Auch heute hatte ich schon wieder einen Anruf. Das ist schön, aber ich fühle mich richtig wohl hier, aber nur, wenn die entscheidenden Menschen mit an der Seite bleiben und immer wieder spannende, tolle Persönlichkeiten dazukommen und ein aufgeschlossenes Publikum auch Lust hat, mit uns diesen Theaterkosmos zusammen zu zelebrieren und zu hinterfragen.
Sagt Markus Müller in den SWR 2 Zeitgenossen, heute in der Kakadu-Bar im Staatstheater Mainz. Vielen Dank.